Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Die Liebe freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Wir hören hin, wie Jesus seine Liebe gezeigt hat, wie er uns seine Liebe erwiesen hat, als wir noch im Streit mit ihm, als wir noch Sünder waren. Wir sehen hin mit den Worten des Liedes, O Haupt voll Blut und Wunden. Ich lade euch ein, das Kirchengesangbuch zur Hand zu nehmen. Es ist die Nummer 445, die Strophen 1, 3, 7 und 8. 445, 1, 3, 7 und 8. werde heute einige Bibelstellen lesen. Hier findet sie abgedruckt auf den Schritt im Alltag, wenn ihr mitlesen möchtet. Ich werde nicht jedes Mal die Bibelstellen auch noch sagen, sondern sie jeweils lesen, vorlesen. Tut so, was euch hilft. Gehört das sogenannte Hohelied der Liebe, wie ich es vorher gelesen habe, nicht eher zu einer Hochzeit? Ist es nicht zu kitschig am heutigen Tag? Die Stunden der Gefangennahme, die Verurteilung, die Hinrichtung von Jesus sind geprägt von Unrecht, Brutalität und Hass. Es war kein Unfall, dass Jesus ans Kreuz ging. Er ging frei und willig. Gerade noch saß Jesus mit seinen Freunden zusammen bei einem großen Festessen. Dann ging alles plötzlich ganz schnell, wenige Stunden später im Garten Gethsemane. Hanni hat daraus erzählt. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ob du es schon erlebt hast, dass du mit jemandem geredet hast, vielleicht mit deinem Ehepartner im Bett und er schläft einfach ein. Momente, in denen sich vielleicht nicht nur Freude breit macht und die Jünger schlafen. Ein erstes Verhör noch in der Nacht beim jüdischen Rat. Gotteslästerung ist die Anklage und Jesus schweigt. Sie provozieren ihn. Er bleibt ruhig. Sie befinden ihn für schuldig. Wie kann er nur behaupten, Gottes Sohn zu sein? Sie schlagen ihn. Nächster Morgen, zweiter Verhör. Pilatus, der römische Statthalter, der Machthaber, nur er kann das Todesurteil verhängen. Und das fordert der Hohe Rat. Unnachgiebig. Paulus sieht es anders. Nicht Paulus, Pilatus. Pilatus sieht es anders. Es fehlen ihm Beweise. Die Menge tobt, sie wollen Blut sehen und Jesus, er ist noch immer ruhig. Pilatus befindet Jesus für unschuldig. Der Mob schreit, kennt kein Erbarmen, kreuzige ihn. Und Pilatus fällt das Urteil. Tod am Kreuz. Sofort. Jetzt. Sie zogen Jesus aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten ihm es auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Darauf knieten sie vor ihm hin, verhöhnten ihn und gröhlten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihn den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Maximaler Hass, maximales Unrecht, bei dem jeder gerechte Richter eintreten würde. Maximale Brutalität. Maximale Demütigung. Schließlich kamen sie an den Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesu in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter ist, der Christus? Auch die Soldaten verhöhnten ihn, sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen zu ihm, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Job erledigt, Kreuz aufgestellt, die Verbrecher hängen am Kreuz. Jetzt noch abwarten, bis es vorbei ist, dann ist Feierabend. So oder ähnlich könnten die Soldaten zueinander geredet haben. Abwarten. Es kann sich noch um Tage handeln, bis der Letzte am Kreuz verstorben ist, ihm die Luft ausgeht. So oder ähnlich haben sie vielleicht gedacht. Und dann fangen sie an, um seine Kleider zu schwelen. Jesus braucht sie nicht mehr, respektlos, wie sie reagieren. Und die religiösen Führer wissen nichts besser, wie Jesus zu verhöhnen. Befrei dich, anderen hast du auch geholfen. Als Gottes Sohn ist das ja kein Problem für dich. Als hätten die körperlichen Schmerzen nicht gereicht, wäre es nicht genug, dass er dort am Kreuz hängt. Sie machen sich lustig, wie bösartig, sich über einen Sterbenden lustig zu machen. Und Jesus? Jesus sagt, Vater, vergib diesen Menschen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus schaut sie an, wie sie dastehen und lachen, aber er sieht nicht die sensationsgierige, gaffende Menge, er sieht nicht den Hass in ihren Gesichtern, er sieht Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Wie Jesus sich für seine Peiniger einsetzt, ist kaum zu begreifen für uns Menschen. Nach all den Anschuldigungen und Vorwürfen, die Jesus stillschweigend erträgt, über sich ergehen lässt, da würden wir sicher Vergeltung erwarten. Jesus, schick deine Jünger los und zeige, wer der Herr ist. Darauf haben die Zeloten schon lange gewartet. Oder verteidige dich wenigstens selbst, wehr dich doch. Wie schnell bin ich beim Wehren, wenn mir jemand an den Karren fährt? Laut oder zumindest inwendig? Auch wenn wir uns zutiefst nach Frieden sehnen, ist es in unserer menschlichen Natur, dass wir sofort nach Vergeltung rufen, nach Zurückgeben. Uns ist das Gesetz des alten Bundes viel, viel näher. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus aber lebt Vergebung statt Vergeltung. Er stiftet in der dunklen Stunde seines Lebens, in der dunklen Stunde des ganzen Himmels, der ganzen Heilsgeschichte, stiftet er Frieden. Jesus lebt in dieser Stunde genau das, was er immer gepredigt hat. Der beste Prediger ist der, der nicht nur etwas sagt, sondern das lebt, was er sagt. Und Jesus erfüllt das wie sonst niemand. Jesus sagte, ihr habt gehört, dass im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Betet um Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Und Jesus tut das. Er bittet stellvertretend um Vergebung für die, die ihn schlagen. Er versucht sogar, ihr Verhalten zu entschuldigen. Was für ein gutes Wort, entschuldigen. Er nimmt die Schuld weg derer, die nicht wissen, was sie tun. Sie wissen vielleicht, was sie tun mit den Händen, aber sie kennen die Absicht Gottes nicht und sie kennen ihre Motive nicht. Übrigens, ich habe mich heute Morgen gefragt, wie oft weiß ich auch nicht, was ich tue. Mit welchen Beweggründen tue ich etwas? Wie oft weiß ich nicht, was ich Gott gegenüber tue und noch meine, es sei richtig? Jesus reagiert auf das Maximum an Verachtung mit dem Maximum an Liebe. Lasst uns einen Moment der Stille nehmen und still staunen über diese maximale Liebe. Und ich lade ein, zu antworten mit dem Text des nächsten Liedes, das wir singen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Ich lade euch ein, dieses Lied mitzusingen. in der Nähe des Kreuzes standen die Mutter von Jesus und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen saß, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Wie berührend, dass Jesus jetzt den Blick für andere hat. Wie anders ist Jesus wie ich. Wie häufig habe ich ganz schnell und immer wieder den Blick nur für mich. Nicht nur beim Spiegel, nicht nur bei den Selfies, immer wieder. Ich und mich und ich. Jesus denkt in seiner dunklen Stunde an seine Lieben. Während er Todesqualen erleidet, sieht er seine Mutter Maria vor dem Kreuz stehen. Er sieht ihren Kummer, er nimmt ihn wahr. Wie sie dasteht und wie sie leidet, wie nur eine Mutter leiden kann. Vielleicht auch ein Vater. Vermutlich war es für sie kaum oder nicht auszuhalten, ihren Sohn dort zu sehen. Ihr eigener geliebter Sohn, ihr eigenes Fleisch, wie ein Verbrecher zum Tod verurteilt. Und trotz den Qualen von Jesus sieht er seine Mutter. Wer kümmert sich um sie? Wer sorgt jetzt für sie? Es hat mich jemand heute Morgen gefragt, was war mit den anderen Geschwistern von Jesus? Ich weiß es nicht. Aber Jesus kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist. Neben ihr steht Johannes, der einzige Nachfolger von Jesus, der nicht aus Angst weggerannt ist. Und er bringt die beiden zusammen. Ich habe dich nicht vergessen, Mutter. Ich lass dich nicht allein zurück. Es ist gesorgt für dich. Du wirst Teil einer neuen Familie. Übrigens, in Jesus werden auch wir Teil einer neuen Familie. Nicht der Familie des Johannes, sondern der Gottesfamilie. Als Kinder Gottes, die wir Jesus im Glauben annehmen. Diese Szene berührte mich. Maria steht da und Jesus sieht trotz den Schmerzen, wie Maria ein Stück weit schutzlos ausgeliefert ist. Da spendet er seiner Mutter Sicherheit und Schutz. Inmitten des Sturms ihrer Gefühle schenkt Jesus seiner Mutter Frieden. Ein Friede, wie es Paulus später sagt und ich sehr gerne das immer wieder zuspreche und höre. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ich bin froh, dass der Jesusfriede größer ist wie meine Vernunft. Auch größer wie meine Gefühle. Größer wie das, was ich mit meinen Augen sehe. Ist das nicht auch für uns ein besonderer Trost, dass gerade Jesus diejenigen im Blick hat, die nicht weiter wissen, die ihre Nächsten vielleicht die letzten Wochen verloren haben? Er sieht dich. Er sieht sie. Er will diesen übernatürlichen Frieden schenken, den die Welt nicht geben kann. Frieden schenken, vielleicht bei Verlust durch Tod. Vielleicht im Sturm von Lebensnöten. Vielleicht ist dein Unwetter hier drin noch größer wie das draußen. Und Jesus sieht dich. Deine Lebensnöte, deine Krankheit, die Hinderungsgründe und Lebenskrisen. Jesus sieht es. Aber es ist auch eine Verantwortung für uns, die wir zu Gottes Familie gehören, zu seiner Gemeinde. Jesus sagte, wie mich mein Vater sandte, so sende ich euch. Dorthin, wo Menschen trauern. Dorthin, wo Menschen nicht ein- und auswissen. Dorthin will Jesus durch seine Gemeinde Sicherheit, Annahme, Liebe bringen, Versorgung, Trost durch dich als Teil seiner Gemeinde. Durch diejenigen, die an Jesus glauben. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod, da der Tod dir vor Augen steht? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wissen nicht genau, was diese Verbrecher ausgefressen haben, was sie verbrochen haben. Manchmal hören wir, dass es Zeloten waren, die einen Aufstand planten gegen die Römer. Wir wissen es letztlich nicht. Aber dieser Verbrecher ist sich bewusst: Ich habe den Tod verdient. Der wusste, warum er diese Strafe auf sich geladen haben. Ich habe den Tod verdient. Es war ihm klar, der Mann neben mir, der hat es nicht verdient. So viel Gottes Erkenntnis von diesem Verbrecher. Der Verbrecher wusste: Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe es verspielt. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich verdiene die Todesstrafe und möglicherweise sogar die Hölle. Aber wenn dieser Mann neben mir Gottes Sohn ist, dann gibt es hier eine kleine Hoffnung und die ergreift er. Jesus, meine einzige Hoffnung, mein Friede für meine kaputte Seele zu finden. Und so sagt er diesen ganz einfachen Satz: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wir sehen hier kein umfassendes Geständnis einer lebenslangen Schuld. Wir sehen nicht eine Auflistung, eine Excel-Tabellen aller Minus in seinem Leben. Keine lange Beichte. Ein einfacher, kurzer Satz. Ich stelle in meinem Leben fest, dass dort, wo sich das Leben verdichtet, dort, wo wir unter Druck kommen, dass manchmal viele Worte wenig werden. Ein Fürbittegebet zu einem Seufzer. Ein Lob, vielleicht zu einem Halleluja noch. Ein einfacher, kurzer Satz. Und Jesus spürt, sieht die Echtheit dieser Bitte. Genau diese Echtheit, die er immer wieder eingefordert hat, auch bei den Pharisäern es vergeblich gesucht hat. Im Gegensatz zu den schönen Worten der religiösen Führer. Die haben schön geredet. So einfach die Bitte dieses Sünders ist, so beflügelnder die Antwort von Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Versicherung von Jesus ist uns in seinem Tod und in seiner Erlösung zugesagt, wo wir glauben und vertrauen. Du gehörst zu mir. Du sollst dort sein, wo ich bin. Wo es nichts Böses mehr gibt, mit mir kannst du dorthin kommen. Dazu braucht es nichts anderes als ein Herz, das bereut, ein Mensch, der seine Hoffnung auf Jesus setzt. Der Autor und Pastor Max Lucado sagte folgende, vielleicht sehr provozierende Aussage: Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass durch die goldenen Gassen des Himmels ein Ex-Knastbruder spaziert, der mehr über die Gnade weiß als tausende gelehrte Theologen. Und er sagt weiter: Selbst die reinsten und heiligsten unter uns verdienen den Himmel ungefähr so wie der Verbrecher am Kreuz, nämlich gar nicht. Wir alle leben von dem, was Jesus getan hat. Oder er sagt, wir alle benutzen die Kreditkarte von Jesus, um Eintritt in den Himmel zu bekommen, nicht unser gutes Sein. Ich schließe ab. Jesus kümmert sich um die Menschen bis zum letzten Atemzug. Seine maximale Liebe ist durch maximale Verachtung nicht zu besiegen. Er kümmert sich um die, die ihn hassen. Er setzt sich für die ein, die ihn ans Kreuz schlagen, und entschuldigt sie. Er betet für die größten Feinde. Er bittet seinen Vater, uns zu vergeben, die wir so oft nicht wissen, was wir tun. Jesus kümmert sich um den Sünder, der auf den letzten Meter seines Lebens einsieht, dass er den Tod verdient hat. Einer, der realisiert, dass Jesus seine Hoffnung ist. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe eifert nicht. Sie prahlt nicht und sie spielt sie nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.